MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. Ich habe auf den Tag heute hingefiebert, seit die olympische Flamme vor ein paar Wochen in Paris erloschen ist. Denn jetzt, heute, startet das nächste Riesenevent. Es ist nicht ganz so populär. Es geht um die Paralympics in Paris, also die Olympischen Spiele für Menschen mit körperlicher Behinderung. Mit dabei sind auch 142 deutsche Sportler. Es ist also jetzt wieder Mitfiebern und Daumendrücken angesagt. Auf jeden Fall auch bei Stefan Lohmeier aus München. Er ist selbst Läufer im bayerischen Kader und er ist blind. Er findet es gut, wenn die Paralympischen Spiele viele Zuschauer haben.
Es gibt ja viel mehr behinderte Menschen, als man denkt, und die sind einfach ein Teil von der Gesellschaft und dann sollten sie genauso ein Teil vom Sport sein. Einfach mal anschauen, weil es ist interessanter, als man denkt, wenn man dann zum Beispiel manche Schwimmer oder Läufer eben sieht. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Für Stefan bedeutet es viel, als Blinder seinen Sport machen zu können. Denn die Wirkung von Sport ist, egal ob mit oder ohne Einschränkung, immer dieselbe.
Sport zu machen heißt für mich sehr viel. Ich bin dadurch ein bisschen ausgewogener. Ich habe einen Bürojob wie viele. Und gerade beim Laufen kann man einfach mal die Seele ein bisschen baumeln lassen. Und man kriegt schon viel mit, wenn man flusslang läuft oder so. Das ist einfach sehr erholsam.
Stefan braucht, um regelmäßig Sport zu machen, recht wenig, trotz seines fehlenden Augenlichts.
Laufen kann man ja einfach so, und auch wenn man die Augen zumacht. Das Einzige, was man dann als Blinder braucht, ist die Richtung. Und deswegen habe ich einen Begleitläufer, der sich mit mir an einem Band oder ähnlichem festhält und mir dann quasi die Richtung vorgibt. Und sonst kann ich ganz normal laufen.
Bei anderen Sportlern und auch Sportarten, je nach Einschränkung, ist das oft weit schwieriger und vor allem auch kostspieliger.
Gerade behinderte Sportler, die viel Aufwand haben, da hängt alles an den Familien. Und wenn die Familien das den Sportlern nicht ermöglichen können, dann haben die alleine keine Möglichkeit, den Sport zu machen. Es geht nicht darum, dass man alles bezahlt kriegt, aber dass es genauso teuer ist wie für einen gesunden Sportler.
So ein Event wie die Paralympics setzt für Stefan ein wichtiges Zeichen, was den Sport von Menschen mit Behinderung betrifft.
Die Paralympics finde ich auch als sehr wichtig, weil das zeigt einfach Menschen, dass man, wenn man nicht aufhört und irgendwie versucht, das noch Sport zu machen, das geht immer. Auch bei uns im Landeskader, beim BVS, Leute mit nur einem Bein, mit keinem Bein mehr. Leichtathletik geht immer irgendwie. Das ist einfach toll.
Ab heute also in Paris die Paralympischen Spiele mit 22 Disziplinen. Und ich weiß, wenn ich nicht am Mikro hier stehe, was ich machen werde in den nächsten Tagen. Der Sommer, der neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Am Wochenende ist schon meteorologischer Herbstanfang. Vielleicht haben Sie gerade noch Urlaub und haben Zeit und Muße noch, das ein oder andere Buch zu lesen. Vielleicht ist Ihnen aber mittlerweile auch schon die Lektüre ausgegangen. Da haben wir jetzt gute Nachrichten für Sie. Denn es gibt eine neue Ausgabe unseres Innehalten-Magazins. Was da drin steht, das verrät uns jetzt der stellvertretende Chefredakteur Florian Ertl. Hallo Flo.
Grüß dich, Katharina.
Flo, bei euch dauert der Sommer ja mindestens noch eine Woche, denn ihr habt ja noch die letzte Folge eures Sommerrätsels offen. Die Lösung, die kannst du mir jetzt vermutlich nicht verraten.
Nein, aber du wärst sowieso ausgeschlossen als Angehöriger unseres Hauses. Sie sind ja immer Mitarbeiter außen vor bei solchen Sachen. Aber du hast vollkommen recht, ja. Wir gehen in die letzte Folge unseres diesjährigen Sommerrätsels und da besuchen wir einen Ort, an dem viel gebetet, gearbeitet und gelesen wird. Es ist sowohl ein Naturgenuss, aber auch Erholung und auch die Kulinarik kommen nicht zu kurz an diesem Ort. Im weiten Norden unserer Erzdiözese. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich gerne noch beteiligen. Der Preis ist klar, eine Reise des Bayerischen Pilgerbüro in die Türkei. Und ja, alles Weitere bitte bei uns in innehalten?
Da müsste ich jetzt auch mal ein bisschen überlegen. Die Antwort weiß ich jetzt auch nicht direkt. Aber ja, die Reise in die Türkei, die wird mich natürlich auch schon reizen, auch wenn ich natürlich nicht mitmachen darf. Aber nicht nur wegen des Sommerrätsels lohnt sich die neue Ausgabe. Vom Titelbild, da lacht uns ein bekannter Autor an, den der ein oder andere sicher sofort erkennen wird. Es ist Anselm Grün. Der Mönch, der schreibt ja sonst selbst viele Bücher. Flo, was hat er denn jetzt für Inhalten geschrieben?
Geschrieben hat er gar nichts, aber er hat ein Interview gegeben. Und zwar dreht sich's da um Engel. Das ist schon seit langem ein Leib- und Magenthemas, wieder eines Benediktiners, ja. Und ja, er erzählt in diesem, wann er denn in seinem Leben Engel gespürt hat, was Engel eigentlich für ihn bedeuten und ja, wie sie vielleicht auch unseren Glauben bereichern können. Das ist ja durchaus so eine kleine Grauzone und ja, da interpretiert jeder oder jede so das Ihrige hinein. Es ist ganz hilfreich, mal so etwas zu hören und für ihn sind Engel keine Personen, ja. Also die Vorstellung, hier der Engel mit den Flügeln und dann im Nachthemd vielleicht noch vor einem, das mag vielleicht auf irgendwelchen Bildern gehen, aber rein theologisch gesehen ist dies vielleicht der falsche Weg.
Ein spannendes Thema, von Engeln im Alltag begleitet zu sein, das ist für manche vielleicht nicht direkt so spürbar. Ganz anders erleben das viele aber mit ihrem Haustier. Und du hast dazu was in der aktuellen Ausgabe geschrieben zum Thema Haustier. Und zwar, dass man das ganze Thema auch sehr ambivalent sehen kann.
Ich möchte mal in meinem Editorial ein bisschen gegen den Strich bürsten, vielleicht auch streicheln gegen das Fell der Mieze oder des Wauwaus. Ja, also bei uns in Deutschland leben knapp 16 Millionen Katzen. Dazu kommen dann nochmal so 6.000 bis 8.000 Wildkatzen. Und die sollen laut Naturschutzbund jährlich für den Tod von rund 200 Millionen Vögeln zuständig sein. Da kann man sich natürlich schon fragen, ob dieses Raubtier da im Fellknäuel, ja, ob das vielleicht ein Problem ist, ja. Aber es geht noch weiter. Es gibt auch Untersuchungen, die kommen aus Amerika, dass die Herstellung von Katzen- und Hundefutter, ja, dass das einen enormen Ausstoß an CO2 bewirkt. Soll man vielleicht ein Haustier tatsächlich heutzutage unter ökologischen Gesichtspunkten betrachten? Das würde uns mal interessieren, was unsere Leserinnen und Leser und vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer darüber denken. Und gerne also Zuschriften an uns. Und ich muss sagen, also ein Thema wie Haustier, da hat ja wohl jeder irgendetwas dazu zu sagen.
Hast du denn ein Haustier?
Bei mir zu Hause, da haben wir Fische nur, aber das sind auch nur Pflegefische, die wir mal vor vielen Jahren übernommen haben und die sich weiter fortgepflanzt haben.
Also viel Neues und auch Unterhaltsames in der neuen Ausgabe unseres Magazins innehalten. Ab sofort in der Michaelsbund-App abrufbar. Sie können es sich auch ganz bequem als Abo nach Hause liefern lassen oder Sie bekommen es auch in vielen Kirchen des Erzbistums. Also viel Spaß beim Lesen. Seit dem vergangenen Oktober herrscht in Israel wieder Krieg. Die Hamas hatte auf einem Festival im Gazastreifen Besucher ermordet und entführt. Die israelische Armee antwortete mit voller Wucht, eine neue Episode in einem 80-jährigen Konflikt. Der Journalist Johannes Zang beschreibt in seinem neuen Buch »Kein Land in Sicht« die Entwicklung der Situation im Gazastreifen von der britischen Mandatszeit bis zum Krieg der vergangenen Monate. Eines seiner Hauptthemen, die Besetzung und Blockade des Gazastreifens durch Israel.
Und bei dem 15-jährigen Jubiläum in Anführungszeichen habe ich mich gefragt, wie lange werden die Menschen das noch schlucken? Ja, nicht ausreisen zu dürfen, nicht zu den guten Krankenhäusern nach Jerusalem und Tel Aviv fahren zu können, nicht Verwandte im Westjordanland besuchen zu können. Da wurden Hochzeiten verpasst, da wurden Beerdigungen verpasst. Und die Landwirte im Gazastreifen, die bauen Kirschtomaten an, Zitrusfrüchte, Kräuter, Basilikum zum Beispiel, durften während der Blockade ganze 7 Jahre nicht ins Westjordanland exportieren. Haben teilweise ihre Waren in Gaza zu Schleuderpreisen auf den Märkten verscherbelt.
Die Beobachtung von Johannes Zang: bis zum Massaker im vergangenen Oktober wurde wenig über diese Blockade Israels berichtet. Nur ein Punkt in der harschen Kritik, die Zang an der Politik Israels übt. Schikanöse Bürokratie, Unterdrückung und Gewalt wirft der Journalist der Regierung vor. Fast 10 Jahre hat er in Israel gelebt, an die 30 Mal war er im Gazastreifen.
All das, was ich im Buch geschrieben habe, habe ich entweder selbst erlebt, selbst gesehen oder habe seriöse israelische und palästinensische Quellen herangezogen. Diese Quellen sind sehr oft Menschenrechts- und Friedensorganisationen auf beiden Seiten, die wir teilweise mit deutschen Geldern oder mit EU-Geldern selber finanzieren.
Johannes Zang zitiert Organisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch oder Journalistenkollegen, skizziert Alltagssituationen im besetzten Gazastreifen. Er widmet sein Buch namentlich vielen Menschen, die er dort getroffen hat.
Ich denke jetzt an die Suheila Tarazi, Direktorin des einzigen christlichen Krankenhauses Al-Ahli, das im Oktober so schwer bombardiert wurde, wo sich beide Seiten beschuldigt haben. Suheila Tarazi habe ich mindestens 10 Mal getroffen. Eine alleinstehende Frau, die auch einen US-amerikanischen Pass hat, weil Teile ihrer Familie dort leben. Suheila Tarazi hätte schon vor Jahren in die USA gehen können, aber sie hat gesagt, nein, ich will meinem Volk dienen und ich will dieses Krankenhaus weiter leiten mit christlichen und muslimischen Angestellten.
Immer wieder beschreibt Zang Einzelschicksale wie unter dem Brennglas. Aber auch die großen Zusammenhänge. Die Entwicklung der Hamas als politische und bewaffnete Macht. Die Ereignisse am Tag des Massakers im Oktober 23 und danach.
Mein erster Gedanke im Oktober, Tage nach dem Massaker, war, wir sind jetzt 50 Jahre zurückgeworfen worden. Wer will sich denn von den Palästinensern mit Israelis an den Tisch setzen? Und umgedreht, wer will sich von den Israelis, die Angehörige bei dem Massaker verloren haben, mit irgendeinem Palästinenser an einen Tisch setzen? Und das Töten geht weiter. Wir haben jetzt fast die Zahl 40.000 erreicht. Das sind über 100 am Tag, wenn man das umrechnet. Ne?
Die Arbeit an diesem Buch hat Johannes Zang seelisch sehr erschöpft, sagt er. Aber er musste es schreiben, um die Menschen im Gazastreifen zu würdigen. Welche Wirkung der Band hierzulande erzielen wird, darüber gibt sich der Autor keinen Illusionen hin.
Natürlich möchte ich auch ein bisschen wachrütteln, aber ich erleb's bei meinen Vorträgen. Da trifft man auf so vorgefertigte, starke Meinungen, dass man die Leute nicht zum Umdenken bringen kann. Ich glaube, man muss wirklich erst mal hinfahren. Und mal 2 Tage in Bethlehem bleiben und vielleicht mal einen halben Tag nach Hebron, wo es auch ganz, ganz schlimm ist. Das macht schon was mit den Menschen. Aber ich merke, mit Texten, mit Büchern, mit Vorträgen bringt man ganz selten mal jemanden dazu, umzudenken oder sich ein paar Fragen zu stellen.
Umso mehr, sagt Zang, ist das Buch ein Appell an die deutsche Regierung. Die Berichte von Friedens- und Menschenrechtsorganisationen, palästinensischer und israelischer, endlich ernst zu nehmen. Willi Witte für das MKR.
Das Buch »Kein Land in Sicht«, Gaza zwischen Besatzung, Blockade und Krieg von Johannes Zang ist im Papirossa Verlag erschienen und hat 240 Seiten und es kostet 19 Euro. Sie erhalten es in unserer Buchhandlung Michaelsbund direkt am Stachus in München oder ganz einfach und unkompliziert unter michaelsbund.de. Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden. Das ist bei einem Drittel aller Ehen der normale Lauf der Dinge. Deshalb sind auch Scheidungskinder nicht mehr selten. Und um ein vermeintlich wohlbehütetes Scheidungskind geht es in dem neuen Film Alles 50-50. Ab heute in den bayerischen Kinos.
Milans Eltern haben sich getrennt. Dem verwöhnten 11-Jährigen soll aber nichts fehlen. Und deswegen haben seine Mama und sein Papa alles gerecht aufgeteilt. Glauben sie zumindest, bis die Schulpsychologin Alarm schlägt.
Ich habe das Gefühl, das Modell, was sie da als 50-50 bezeichnen, ist eher ein 40-40 mit einer ganz schön großen Lücke. Und in der Lücke macht ihr Sohn, was er will.
Um Milan wieder auf die Bahn zu bringen, fahren Mama, Papa und Sohn zusammen in den Urlaub. Und da stellt sich schnell heraus, Milan spielt seine Eltern gegeneinander aus.
Wie kannst du ihm erlauben, Kaffee zu trinken?
Ich? Ich habe ihm garantiert nicht erlaubt, Kaffee zu trinken. Er hat mir gesagt, du hättest das erlaubt.
Ah ja, und das hast du ihm geglaubt?
Nee, ich misch mich da nicht ein.
Milan will eigentlich gar nichts mit seinen Eltern zu tun haben. Ein Glück, dass er ein wildes und ziemlich cooles Mädchen trifft.
Wie heißt du? Milan. Lustig, ich heiße Mila.
So kommt er aus der geteilten Scheinwelt heraus, die seine Eltern um ihn herum gebaut haben. Denn Mila wird so ganz anders erzogen als Milan.
Und wo schlaft ihr? Draußen in den Hängematten.
Alles 50-50 wirft herrliches Familienchaos auf eine Leinwand, verpackt in einer typischen Urlaubskomödie.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR. Wir machen Ihren Podcast.
MKR. Mehr Tiefgang für den Süden.